Es gibt Widerstand. Es gibt Widerstand und für das liebe ich wirklich Gott so sehr, dass er da Klartext redet und dass die Bibel voll von so Geschichten ist, wie Menschen von Gott einen Auftrag bekommen haben, wie sie den angenommen haben, losgaloppiert sind, Widerstand gehabt haben und dann gibt es ehrliche Berichte, wie sie mit dem Widerstand umgegangen sind. Die einen sind dann leider gefallen, haben aufgegeben, andere haben sie überwunden, andere haben eine Extraschlaufe gezogen, zum Beispiel 40 Jahre in der Wüste. Er hat ja nur 40 Tage, oder, von Ägypten auf das verheißene Land, aber er hat 40 Jahre gehabt. Aber die Bibel redet ehrlich darüber. Und auch beim Haggai ist genau die Situation. Und die Bibel redet ehrlich darüber, damit wir können, Gott sei Dank, von Leuten lernen, die die Erfahrungen schon gemacht haben. Und Gott ermutigt uns in dem hinein. Und was wirklich über allem steht, und das ist auch die Botschaft von heute Morgen. Dort, wo du jetzt gerade stehst, dort steht auch der Vater. Er steht bei dir, neben dir. Vielleicht trägt er dich sogar. Vielleicht streckt er dir seine Hand entgegen, je nachdem, was du brauchst. Aber Daddy ist hier. Halleluja. Daddy ist hier. Und das ist der ganze Schlüssel vom Glauben. Dass wir seine Hand ergreifen. Und dass wir mit ihm laufen. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Egal, wie gross die Aufgabe ist, wie gross die Widerstände und die Herausforderungen sind und noch werden sie. Es geht nur darum, dass du an der Hand vom Daddy bist. Halleluja. Ja, der Haggai in Kapitel 2 zum Kontext. Das Volk, der Haggai, hat das Wort vom Herr empfangen und hat zu den Israeliten geredet, die hätten den Tempel aufbauen sollen, die erweckten Rückkehrer, die abgelöscht worden sind durch Entmutigung und das Werk ist stillgelegen. Und 16 Jahre später kommt der Haggai und hat das Wort vom Herr. Und Israels Volk zieht Bilanz. Also eigentlich Juda, aber sagt ja Israel, oder? Zieht Bilanz und das Wort trifft sie mitten ins Herz. Und der Geist Gottes erweckt die Leiter. Also der Haggai war schon erweckt. Er erweckt den Zerubabel und Jeschua, also den Statthalter und den Priester. Dann hast du den Prophet, den Statthalter und den Priester. Und all die sind erweckt. Also König, Priester und Prophet eigentlich. Und das ist ja alles Jesus. Und Leute, das ist auch so etwas, wenn du nur zwei, drei Freunde hast und die sind alle erweckt, dann ist alles möglich. Es braucht nicht mehr. Unsere eigene Familie reicht für das aus. Weil der erweckliche Geist ist so ansteckend. Was ist passiert? Die drei sind erweckt gewesen und der Geist Gottes ist aufs Volk gesprungen. Und die sind erweckt gewesen und haben es nicht vorher erlebt, wo Emmanuel geredet hat, wie der Geist Gottes auf uns gesprungen ist, von der Ermutigung. Wer hat das gespürt? Leute, das ist das Reich Gottes und so wie das Lächeln ansteckend ist, ist auch der Geist Gottes ansteckend. Und der Geist Gottes ist gefallen und sie haben das Werk vom Herrn in Angriff genommen. Sie haben es in Angriff genommen. Und sie sind losgerannt. Und Leute, schon nur einen Monat später, sind sie schon wieder zerstört am Boden. Und wir als Leser denken, nein, wie kann das sein? Wenn wir zum Beispiel Könige durchlesen, wer hat schon mal Könige gelesen und wirklich denkt, nein, ich mag nicht mehr. Auf und runter. Und du denkst, ich würde es besser machen, aber ist es dann wirklich auch so? Ich glaube, es ist wirklich einfach ein Spiegelbild. Es ist ein Spiegelbild von uns, ein Spiegelbild von mir, Spiegelbild von Gottes Güte. Und ich kann dann eine Motivationskurve mal zeichnen. Eigentlich ist es so eine Spirale, so ein Schneck. Ich habe mir überlegt, was gehen denn die Israeliten durch? Und im Grunde genommen haben sie einen enthusiastischen Start gehabt. Sie sind wirklich steil emporgestiegen. Und dann ist eine Ernüchterung gekommen, oder? Ui, sind sie zusammengekracht. Und heute reden wir genau über diesen Punkt. Aber sie haben es überwunden. Haben die Entmutigungsphase überwunden und sind in eine steile Phase vom Erfolg hineingekommen. Und dann kommt das nächste Problem. Dann geht es nämlich wieder runter. Aber das mal nicht wegen Entmutigung, sondern wegen einer Lernphase. Sie haben etwas müssen lernen. Und auch das haben sie geschnappt und sind aufgegangen. Und jetzt abgesehen vom enthusiastischen Start, kann man sagen, die Ernüchterungsphase und die Lernphasen, die kommen immer wieder. Darum eben auch das Schneckli. Und eigentlich könnte man auch sagen, es ist ein bisschen das Bild vom Youngster, oder? Kumpelt davon, yeah, endlich Tempel bauen, Geist Gottes ist mit. Nein, vom Baby, fängt er mit dem Baby an. Das Baby startet raus und sagt, yeah, endlich, oder? Und dann, ja, dann kommt es da eine Phase an und dann kommt der Teenager und der Teenager muss wieder lernen. Und er lernt und dann hast du irgendwann Väter und Mütter, die das alles kennen. Wo, wenn die nächste Ernüchterung kommt, wissen sie, oh, das haben wir schon mal gehabt. Aufpassen. Lass uns lernen von der Vergangenheit. Wenn die nächste Lernphase kommt und es tut weh und du merkst jetzt, ah, jetzt tut irgendwie Gott, jetzt zieht er die Schrauben an, wieso macht er das? Dann wissen die Väter und die Mütter, ah, da sind wir doch auch schon gewesen. Und man weiss, hey, am Ende des Tunnels wird es heller. Halleluja. Und in all dem innen nimmt dich Gott an der Hand und ich bin ganz sicher, dass du am einen oder anderen Ort stehst, jetzt aktuell mit dem einen oder anderen Thema. Und mit dieser Botschaft möchte ich dich ermutigen, die Hand vom Vater zu ergreifen und durchzugehen, weil der Lohn ist riesig. Halleluja. Für das gehe ich rasch noch in Hebräer rein. Hebräer 12, Vers 1 möchte ich vorlesen. Als ein Beispiel, wo sich durch das ganze Wort Gottes durchzieht, wie Gott durch seine Leute, durch seine Propheten, in dem Fall durch den Schreiber vom Hebräerbrief, wahrscheinlich der Paulus, sein Volk ermutigt. Und er sagt da im Hebräer 12, 1-3, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, wir sind nicht alleine, also wir haben nicht nur uns, oder? Links und rechts, sondern wir haben sogar Leute, die sind schon tot. Und wir können noch von ihnen lernen. Das ist die Wolke der Zeugen. Uns haben so, lasst uns jede Last ablegen. Um das geht es. Was sind Lasten? Sorgen, Ängste, jetzt kommt mir nicht mehr in den Sinn. Enttäuschung, Zweifel, eine Sünde, Trägheit, Verletzungen. Das sind Lasten. Lasten, die wir nicht dafür konstruiert sind, um die zu tragen. Weil die können wir nicht einfach so locker mittragen. Wenn wir die tragen, dann haben wir nachher keinen Platz mehr für anderes. Aber wir können Herrlichkeit tragen, weil die Herrlichkeit ist ein Mantel, der ist einfach über uns und wir sind frei. Also wir müssen alle Lasten ablegen. Und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt. Oder? Da ist auch das Wort Ausdauer gefragt. Werden wir nachher nochmal darauf zurückkommen. Ausdauer, wenn du Ausdauer hast, das geht für mich sehr nahe in den Begriff von der Treue, den wir das letzte Mal angeschaut haben. Wenn du ein Mensch bist, der Ausdauer hat, dann wirst du so ziemlich alles erreichen, was du erreichen willst. Also, wenn Gott drin ist natürlich. Und selbst wenn Gott nicht drin ist, wirst du mit Ausdauer vieles erreichen. Weil Ausdauer bedeutet, du gibst nicht auf, auch wenn du mal hier im Tal unten bist. Du weißt, es geht wieder rauf. Und das will er. Und dann heisst es, wie wir sollen kämpfen, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Halleluja. Ja, und das ist es. Und lass uns jetzt gerade in dem Moment nochmal beten, dass unsere inneren Augen vom Herz aufgehen. Und wir Gottes Realität sehen. Egal, ob wir auf dem Bergli stehen oder im Tal, ob wir aufsteigen oder absteigen unterwegs sind. Lass uns die Realität von Gott sehen. Und die ist immer gut. Und da ist immer Hoffnung und da ist Sieg. Ja, und das bitte ich jetzt, Heiliger Geist, für uns alle und alle, die das hören. Komm du, Geist Gottes, öffne unsere Augen. Wir bitten um erleuchtete Augen vom Herzen, damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Erleuchtete Augen vom Herzen. O Herr, ich will viel klarer, viel tiefer, viel schärfer sehen. Ich will geistlich sehen. Ich will Frequenzen sehen, die man mit dem menschlichen Auge nicht wahrnehmen kann, mit dem menschlichen Ohr nicht hören kann. Ich will deine Realität sehen. Vater, ich bitte das für uns alle. Öffne unsere Augen. Führe uns in die Reich Gottes Dimension. Egal, wo wir stehen. Bewahre uns vor der weltlichen Sicht, wo uns das Leben wirklich schwer macht. Und wir mögen dann nicht mehr. Gib uns die Sicht von Elia, die hinter die Wolken sieht. Halleluja. Amen. Amen. Ja, der Herr wird das erhören. Was in dieser Geschichte vom Haggai rauskommt, ist, dass Gott alles weiss. Das ist eigentlich nichts Neues, oder? Ich finde das auch so cool beim Nikodemus. Der Pharisäer, oder? Der Nikodemus kommt in der Nacht zu Jesus, schleicht sich durch Jerusalem, will, dass er niemand sieht und Jesus weiß schon alles. Er kann nicht einmal eine Frage stellen, kommt schon die Antwort über. Und es hat passt. Es hat wirklich passt. Und so weiß Gott auch alles über dich. Hä? Er weiß alles über dich. Der Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe, so weißt du es, du verstehst meine Gedanken von fern. Was hat das jetzt für eine praktische Anwendung, dass Gott dich kennt und dass er alles über dich weiß? Was heisst es jetzt, wenn du einen Mensch, du triffst jetzt einen Mensch, oder? Und der weiß einfach alles über dich. Und er ist dir noch sympathisch. Und er ist für dich. Was willst du denn mit dem Menschen machen? Du willst ihn zu Rate ziehen, du willst dein Herz ausschütten, oder? Und du kommst gerade auf den Punkt. Und das ist eben der absolute Schlüssel für eine Beziehung. Dass du dein Innerste teilst. Sei es mit Menschen, wo du näher bist, oder natürlich auch bei Gott. Und ich befürchte, dass man manchmal viel zu fest das Innerste vor Gott fernhaltet. Und vielleicht am Morgen, wenn du ihn suchst, auf deinen Knien bist oder stehst oder sitzt, wo auch immer, das heisst ja, sitze oder stehe, es spielt keinen Ruggel, dass du möglicherweise ihm Sachen ausspielst oder mit ihm Sachen redest oder versuchst zu machen oder zu tun, wo, ja, hart gesagt, fast ein bisschen Zeitverschwendung ist. Weil du könntest ja direkt dein Herz vor ihm ausbreiten und sagen, Vater, das, das, das und das. Hast du das gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Was denkst du dazu? Und er hat eine Meinung dazu. Und da ermutige ich mich selber und dich auch. Wenn du Gott suchst, mach dein Herz auf. Er weiß es ja sowieso. Wie blöd ist, wenn du mit jemandem über etwas redest und er weiß alles und du redest irgendwie über ein kleines Detail am Rand. Der langweilt sich doch. Nicht? Und ich will nicht, dass sich Gott langweilt, sondern ich will, dass Gott sich geehrt fühlt und du dein Herz auspackst und sagst, so ist es und so ist es und so ist es. Mit Gutem und mit Schlechtem, mit Freude und mit Leid. Und das gibt dir in einer Beziehung zu Jesus so eine Tiefe, wenn du einfach, bumm, plätsch rauskommst. Halleluja. Weil Gott weiss alles über dich. Ist doch der Hammer. Und er hat auch alles über das Volk Israel gewusst und er hat über ihre Krämpfe gewusst, weil sie haben ja dann wieder angefangen, den Tempel zu bauen. Und es heißt da, am 21. Tag des 7. Monats, also rund 30 Tage später, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Rede doch zu Zerubabel, dem Sohn Schelaltjes, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohepriester, und zu dem Überrest des Volkes, und sprich: Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? So eine Fangfrage. Du musst dir vorstellen, sie sind den Tempel am Bauen. Und wir wissen ja aus Esra, dass wo sie den Grundstein gelegt haben, also wo sie das fertig hatten und wollten feiern, ist ein riesen Chaos losgebrochen. Weil die einen haben gejubelt. Oh wow, wir haben den Tempel, wir haben das Fundament gelegt, wir machen, was richtig ist, der Herr ist mit uns. Und ein Teil hat geweint, aber nicht vor Freude, sondern vor Trauer. Und weißt du, wer geweint hat? Das sind die Alten, die das Alte noch gekannt haben. Wie treffend. Sie haben sich nicht aufs Neue einlassen, sie haben sich nicht mit diesen jungen Rückkehrern freuen, die jetzt das Fundament gelegt haben, sondern sie sind am Alten geklebt. Und sie haben geweint. Und wir machen ihnen ja gar keinen Vorwurf. Man könnte ja sagen, sie sind ja auch nur Menschen, oder? Aber was war der Effekt von diesen Alten? Was haben sie gemacht damit? Sie haben alles abgezogen. Und ist es nicht interessant, dass wir immer wieder aufgefordert werden von Jesus, zum Beispiel, schau führen, schau nicht zurück. Und Gott hat das gewusst. Und darum hat er ihm am Volk die Frage gestellt. Und er fragt so fast, so, wer unter euch Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Gott weiß alles über mich. Und Gott weiß alles über dich. Und darum ist es so gut, wenn wir unsere Gedanken offenlegen. Er hat sie da müssen überführen. Und wo der Haggai kam und gesagt hat, schau, ich weiss genau, so ein Problem ist, respektive Gott weiss es, du traurigst am Alten an. Du glaubst nicht, dass das etwas Gutes gibt, was wir jetzt hier bauen. Du denkst, das ist nichts, weil du hast den Tempel vom Salomon gesehen. Du bist in seiner Herrlichkeit gestanden. Aber Gott weiss, was er will tun. Und darum hat eigentlich der Titel zuerst geheißen: Vertrau auf Gottes Weg. Aber auf Gottes Weg vertrauen ist natürlich viel einfacher, wenn du darfst den Vater an der Hand nehmen. Aber um das geht es. Und Gott sei Dank haben sie es dann gemacht. Gott hat nicht aufgegeben. Er hat auch an dem Punkt das Volk nicht aufgegeben. Sondern er ist auch einen Monat später noch einmal gekommen und hat gesagt, Leute, jetzt packt es an. Und er hat sie so ermutigt. Er hat ihnen gesagt, übrigens, das, was ihr jetzt macht, das wird der alte Tempel um ein Vielfaches übersteigen. Und das ist eine recht schwierige Stelle für alle Ausleger. Es heißt da, und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscharen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Er hat ihnen gesagt, schau, ihr meint jetzt, ihr macht da etwas Kleines, ihr backt da ein kleines Brötchen, aber ich sage euch, es wird grösser sein. Und mich erinnert das so an Jesus. Gott wird Mensch. Er hat nicht aufgegeben. All die Jahrhunderte hat er nicht aufgegeben. Sondern er hat gesagt, und jetzt, sie haben es nicht geschnallt, ich werde Mensch. Ich gehe höchstpersönlich, ich komme runter und ich tue es denen so reinlöffeln. Augen zu Augen tue ich sie ihnen erklären. Und er hat das gemacht. Und dann ist Gott Mensch geworden. Und was hat er gemacht? Er hat 12 Männer gesammelt. Ein riesen Chaoshaufen. Und er hat nicht aufgegeben. Jesus hat nicht aufgegeben. Also, ihr kennt all die Geschichten mit dem Petrus und anderen. Es ist ja nicht alles aufgeschrieben. Aber kannst du dir vorstellen, was die eins durchgegangen sind miteinander. Und Jesus hat nicht aufgegeben. Und wenn das einer von außen angeschaut hat, hätte er gedacht, was? Und das wird jetzt die grosse Rettungsaktion sein. Da bin ich mal gespannt, was passiert. Und am Schluss stirbt er am Kreuz. Und alles scheint kaputt zu sein. Aber durch diese Aktion hat Gott viel größere Herrlichkeit gehabt als nur durch Moses. Was Mose gemacht hat und alle Propheten. Darum, wir wissen nicht, was Gott am Schluss wirklich vorhat. Aber wir wissen, wenn wir drin sind, werden wir es eines Tages sehen. Und das ist so stark. Halleluja. Gott hat nicht aufgegeben. Und es ist eine schwierige Stelle. Ja, was heisst jetzt, der Tempel ist herrlicher geworden? Also, dieses Haus ist der Tempel, oder? Und wir wissen ja, der ist ja dann abgebrochen worden. Er ist ja dann durch den Herodes, ist der Tempel vom Haggai oder vom Esra, ist ja dann in den herodianischen Tempel geworden. Und das ist ja sozusagen ein Weltwunder dort. Den gibt es ja nicht mehr. Der ist im Jahr 70 zerstört worden. Aber das ist gigantisch gewesen, das Ausmaß. Und das ist auf dem kleinen Fundament entstanden. Aber das war ja noch nicht die Herrlichkeit gewesen. Und die meisten Ausleger sagen, und das stimmt garantiert sicher, es wird der Tempel vom Hesekiel sein, den der Hesekiel beschreibt. Wenn Jesus dann im Tempel ist und regiert, dann wird es herrlicher sein. Aber ist nicht vorher schon die Herrlichkeit eingezogen in den Tempel? Und wie ist sie eingezogen? Wieder im Versteckten. Man hat es gar nicht gesehen, aber es ist passiert. Weil Jesus Christus ist nämlich auch in den Tempel gegangen. Und im Johannes heisst es, und das finde ich mega, mega schön, so ein Versteckter, hat mir der Herr gezeigt, ich habe es jetzt nicht vom Ausleger bestätigt bekommen, aber mich hat es enorm ermutigt. Weil im Johannes heisst es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und der Messias Jesus ist genau über die Bodenplatte gelaufen, wo sie damals geleitet haben. Genau dort ist auch der Messias durchgelaufen, an dem Ort. Und Herrlichkeit ist grösser gewesen, als jemals gewesen ist im Salomonischen Tempel, weil Gott selber ist nicht in der Stiftshütte gewesen, sondern Gott selber ist im Tempel gewesen. Kannst du dir das vorstellen? Und mit Jesus ist die Herrlichkeit eingezogen. Und niemand hat es gemerkt. Einige haben es vielleicht gemerkt. Ja, und sie wird noch grösser werden. Und dann möchte ich einfach daraus herausnehmen, dass Gott weiss, was er macht. Bleib dran. Heb an seiner Hand fest. Egal in welchem Projekt du jetzt gerade stehst, in welcher Entscheidung, in welchem Seelenrang du dich befindest, Gott hat etwas vor. Und die Herrlichkeit, wo du reingehst, wird grösser sein als das, wo du rauskommst. Halleluja. Und ich möchte mit euch anschauen, was dann auch der Rat war von Gott an Haggai. Aber zuerst noch ein Wort zur Entmutigung. Ja, noch ein Wort zur Entmutigung. Wort zerstören oder bauen auf, das ist für uns nichts Neues, stimmt's? Und in den Sprüchen heisst es, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Früchte essen. Im positiven Sinn. Tod und Leben liegen auf deiner Zunge. Ich mache jetzt einen Link zu unserer Church, unserer Situation. Auch wir sind so richtig, richtig englisches Wort. Verschiedene äußere und innere Aspekte haben dazu gefügt, dass wir richtig durchgeschüttelt worden sind. Einer davon ist zum Beispiel Corona. Es sind Leute nicht mehr da, die eigentlich da sein wollen, aber nicht können wegen Corona. Und es sind aber auch Leute nicht mehr da, die nicht mehr da sein wollen, wegen unserer Vision und wegen anderem. Und es sind Leute, die da sein wollen, aber... Oder es sind Leute nicht mehr da, die da sein wollten, aber entmutigt worden sind. Ich mag mich noch einmal erinnern, er war lange nicht mehr da, kommt irgendwann in die Homebase ab und sagt, oh, ich fühle mich nicht mehr wohl da. Und gibt Austritt. Amazing. Er hat sich nicht mehr wohl gefühlt. Das war für ihn jetzt das Zeichen gewesen, dass ihn Gott nicht mehr da will. Ich fühle mich nicht mehr wohl. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Ich erinnere mich an das Mädchen, eine Geschichte, die ich frei erfunden habe. Aber ich bin sicher, sie ist 100'000 Mal so abgelaufen. Ich erinnere mich an das Mädchen, das von der Großmutter einen wunderschönen Rock bekommen hat, ein Röckchen. Eben von der Großmutter halt. Und das Mädchen war mein Kind gewesen. Und sie war gerade Sommerferien und das hat das Röckchen angelegt und es war einfach gigantisch gewesen. Sie ist Tanzer und schaut mein Röckchen und sie war im Kreis der Familie gewesen. Und jeder hat das Mädchen bestätigt. Oh, so ein schönes Röckchen, so cool, so stark. Wow, du siehst aus. So eine Prinzessin. Das Mädchen hat sich so auf den Kinski gefreut. Geht in Kinski mit ihrem Röckchen und kassiert schon den ersten komischen Blick. Was hast denn du da für einen komischen Lumpen an? Ja, das ist so altmodisch. Was? Du läufst so umeinander. Was ist passiert in dem Mädchen? Mit dieser Freude, mit dieser reinen, heiligen Freude, die sie gehabt von der Großmutter und von der Familie. Die finden das nicht gut. Und es läuft weiter und es steckt das weg und dachte, meine Grossmami hat mir den gegeben. Geht durch. Aber in der Pause schon wieder. Am Schluss reißt noch jemand an dem Röckchen. Und das Mädchen kommt heim und sagt, Mami, ich will das Röckchen nie mehr haben. Genau so wirkt die Entmutigung. So wirkt der Devil. Ich weiss von Leuten, die zurückgestanden sind vom Projekt Disciple machen. Weil sie beobachtet haben, welche Prügel ich bezogen habe. Sagt, ich will das nicht. Das ist zu viel. Leute, die ganz nahe sind, das ist zu viel. Du kannst das nicht, ich kann es nicht handeln. Ablehnung, 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 Ablehnung. Ist natürlich nicht die ganze Wahrheit. Es gibt nicht nur eine Ablehnung. Es gibt viel Freude, es gibt viel Frucht, es gibt Generations, es ist gigantisch. Denk an Jesus. Aber ich wollte dir mit dem Geschichtchen erklären, wie Entmutigung funktioniert. Aber das Gegenteil ist eben auch wahr. Und das passiert eben auch. Schau, Menschen, die auf der Kippe sind, bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Ist das richtig? Tut mir meine Seele zu fest weh oder nicht? Oder selber oder dieses? Und dann kommen ein paar Jünger und erzählen, schau, das ist passiert. Und Gott hat das gewirkt. Und ich bin auch der und ich bin durchgegangen. Hey, und das Röckli wird im Fall Mode sein im halben Jahr. Heb durch! Alle werden mit dem Röckli in Kinski kommen. Und du wirst die Erste sein. Und es hat durchgehabt. Und eines Tages laufen alle mit dem Röckli umeinander. Und es ist nur die Macht der Worte. Halleluja. Und da möchte ich euch so Mut geben. Ich möchte zuallererst in Kids Church reden. Leute, sprecht euch ab, wenn ihr mit eurem Kind kommt. Schaut, ob ein anderes Mami auch da ist. Läutet vorher an, sagst, ich komme mit meinem Kind, bist du bereit? Weisst, jetzt packen wir es. Jetzt stehen wir zusammen, wenn wir wenig sind. Gebt einander Ermutigung, gerade beim Begrüßen. Tönt niemand übersehen. Wenn jemand entmutigend ist und da reinkommt und er wird nicht gesehen, er wird nicht begrüßt, dann geht es wie ein Mädchen mit dem Röckchen. Und es geht tiefer, kommt ein Stich über. Kommen aber drei Leute, schauen in die Augen und lächeln und sagen, hey, schön bist du da. Weißt du, was passiert? Das Reich Gottes wird bauen. Es ist so eine wichtige Lektion, wo wir einfach noch in den Sinn kommen, für unsere Church, unsere Situation. Es ist so stark und ich beobachte das überall, dass Gott aufbaut. Dann und wann laufe ich in eine Situation hinein, wo ich denke, hoppla, da ist noch die Negativspirale drin. Aber ich weiss, Gott wird auch das ändern. Er wird dein Herz ändern. Er wird dir Motivation geben, dass du einer der jungen Rückkehrer bist, was sagst, und jetzt erst recht, Halleluja. Und du wirst dich sammeln, und du wirst den Pioniergeist haben, und du wirst durchbrechen. Halleluja. Amen. Jetzt, die Motivationskurve geht gegen rauf. Was hat denn Gott am Haggai gesagt? Gott nimmt seine Kinder an der Hand, wie wir schon gehört haben, und er hat ihnen Folgendes gesagt. Im Vers 4, nachdem er ihnen eben die rhetorische Frage gestellt hat, und wie seht ihr es jetzt, ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Da sagt er nun, aber nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr. Und du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jozadaks. Du, hohe Priester und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr. Und, was kommt euch jetzt? Und, seid stark und baut das Haus und arbeitet. Arbeitet. Geht ins Bergland, fällt den Baum, baut das Haus, pack es an, mach etwas. Mach deine To-Do-Liste, schreib sie auf, fang schon oben an. Ich mag nicht mehr, mal ich mag noch. Fahr oben runter, von A nach B bis zum Z. Sei stark und arbeite. Werdet es nachher noch anschauen, was es heisst. Also was es auch heisst oder was ich darunter verstehe. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr Scharen. Ich mache jetzt das Dreieck. Ich finde das Dreieck so eine praktische Form. Ich schreibe hier eine Ausdauer. Aus, Dau, Er. Okay, stimmt's. Gut. Das ist das Erste, was er von ihnen verlangt. Nachher sagt er, das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist soll in eurer Mitte bleiben, fürchtet euch nicht. Da sagt er, das Wort, das ich euch gegeben habe, warum ich euch überhaupt rausgeholt habe aus Ägypten, und mein Geist soll unter euch sein. Und da habe ich eigentlich eine Beziehung. Beziehung. Er sagt, ohne Beziehung werden sie es nicht schaffen. Ohne Ausdauer ist gut, weißt du? Aber es kommt aus der Beziehung. Also, das eine ohne das andere wird schwierig. Besonders Ausdauer ohne Beziehung. Und er geht auf den Bund Sinai. Und dort hat Gott am Volk versprochen, dass es nicht wird verlassen und dass eine ewige Herrschaft wird stattfinden. Und er hat sie aus der Sklaverei rausgeholt. Und dort ist, um den Berg Sinai herum, ist eine Wolke von der Herrlichkeit. Und sie mussten das Gebiet absperren. Sie konnten nicht reingehen. Es war damals bei der Tempel-Einweihung, damals. Oder ein bisschen später, besser gesagt, 2. Chronik. Wo das Volk nicht reingehen konnte, weil sie wären gerade gestorben. Auch dort war die Herrlichkeit von Gott da. Seht ihr? Und da geht es um Herrlichkeit, um den Tempel. Also dort war meine Herrlichkeit mit euch und sie wird wiederkommen. Aber ihr braucht mich, sind in der Beziehung. Und dann bringt er einen dritten Punkt. Und so spricht der Herr schau, noch eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern und das Meer und das trockene Land und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern und das Ersehnte, eben der Messias aller Heidenvölker wird kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr Scharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Scharen. Sie haben nämlich Angst gehabt, sie haben kein Geld mehr zum Bauen. Das steht in dem Kontext der Vers. Und später ist ja dann eine Lieferung wieder von Persien, sind sie wieder richtig mit Ressourcen ausgestattet worden. Gott hat sein Wort wahrgemacht. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr Scharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr Scharen. Das ist die Verheißung. Heißung. Und ich finde das eine mega coole Sache für mich. Und vielleicht hilft es dir auch, wenn, man, wenn du in so einem vielleicht gerade in so, an so einem Punkt bist, in so einem Tal rein, dass du dann auf diese Sachen schaust. Und wichtig ist, dass du aktiv bist, wenn du in einer Krise bist. Meistens. Es gibt Momente von Ruhe, aber die wenigsten sind mit nichts machen aus der Krise rausgekommen. Es kann mal vorkommen, ich will es nicht verleugnen. Aber Gott sagt, seid stark und arbeitet. Und was heisst denn stark sein? Seid stark. Es gibt genau diese Terminologie auch bei Paulus. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Im Übrigen, ihr Brüder, seid stark in dem Herrn, oder? In dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und wisst ihr, was nachher kommt? Waffenrüstung. Epheser 6, nachher kommt Waffenrüstung. Dann rüstet er sie aus zum Kampf. Also stark sein, sei stark, heisst nicht, oh, jetzt muss ich mich überwinden und aus eigener Kraft und keine Schwäche zulassen. Nein, ich habe doch am Anfang gesagt, schütte dein Herz aus vor Gott. Das heisst Stärke. Stärke heisst, stark sein im Herrn. Nicht auf seine eigenen Kräfte und Limitierungen schauen, sondern auf Gottes Herrlichkeit schauen. Seid stark im Herrn, hol die Kraft bei Jesus. Vielleicht muss man das ein oder andere, das Wort dann nochmal setzen lassen. Sei stark in dem Herrn. Das heisst, leg die eigene Kraft ab, Stärke ab, die dich behindert, und ziehe Kraft vom Herrn an, die Waffenrüstung, seine Waffenrüstung. Sei stark in dem Herrn und dann und arbeite. Sei fleissig. Lass dich etwas kosten. Hey, wir werden im Himmel, übrigens, wir werden im Himmel total ausruhen können. Ich bin sicher. Das ist Shalom pur. Das heisst, wahrscheinlich gibt es das Wort Anstrengung gar nicht mehr, weil alles, was wir machen, baut uns sowieso noch mehr auf. Ich glaube nicht, dass es dort lästige Ämter gibt im Himmel. Oder so. Ich glaube, alles wird einfach Hammer sein und herrlich und noch schöner und noch schöner und noch schöner. Aber jetzt auf Erde sind wir berufen zum Anpacken. Und besonders in dieser Zeit, in der wir jetzt stehen. Weil das ist eine einzigartige Zeit, wo wir drin stehen. Das ist einzigartig. Man hat so viele einzigartige Momente in den letzten 15 Jahren. Ich bezweifle jetzt, wenn Leute sagen, das war schon immer so gewesen. Ich glaube, es ist eine einzigartige Zeit. Und es braucht fleissige Jünger, fleissige Hände. Und möchtest du dabei sein? Möchtest du stark sein und fleissig? Du wirst aus deinem Loch rauskommen, wenn du stark und fleissig bist. Du wirst rauskommen. Und natürlich eben der Vater, der dir sagt, wo immer du bist, ich lasse es jetzt dich, wo immer du bist, bitte ergreif meine Hand. Ergreif meine Hand und schau mir in die Augen und dann nehmen wir den nächsten Schritt. Und vor allem auch, der Vater sagt dir, was dann wirklich auch Belohnung wird sein. Belohnung sein wird, wenn du stark und fleissig bist. Es wird gigantisch sein. Und dein Leben wird zu dem werden, wo du dich schon immer danach gesehnt hast. Halleluja. Yes, Peoples, Jüngers, ich hoffe, die Botschaft ist in dein Herz und es wächst und es schlägt Wurzeln. Ja, es ist eine Zeit, wo man jetzt wirklich irgendwo wird alles ein bisschen enger. Der schmale Weg wird noch ein bisschen schmäler vielleicht, merkt man, aha, der ist wirklich schmal. Und der breite Weg ist sehr breit. Und was für ein Segen, dass du auf dem schmalen Weg kannst sein. Mit dem Vater an der Hand. Siehst du das Bild? Und wenn du gerade da bist, Marcel, mega schön. Lass uns jetzt einfach nochmal in eine Zeit von Worship reingehen, Melodie auch hören. Und bitte Herr für ein Bild, wie der Vater dich jetzt an der Hand nimmt. Wie sieht das aus, wenn der Vater dich an der Hand nimmt? Und ja, was ist dein nächster Schritt? Wo stehst du? Bist du auf dem Berg oben? Oder bist du am Aufsteigen? Oder bist du möglicherweise da gerade am Anlauf holen? Der Herr ist mit dir. Halleluja. Und wirklich Grossartiges.